Der Foxtrott aus der ersten Jazz-Suite von Dmitri Schostakowitsch in einer Aufnahme vom RBB Kulturradio-Konzert vom Mai 2020 mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Wladimir Jurowski. Ein ganz wichtiger Mann für das Rundfunk-Sinfonieorchester ist Steffen Georgi, obwohl der nie mit auf der Konzertbühne steht. Aber er plant das Musikprogramm für das Orchester in Absprache mit den Dirigenten und dem Orchester selbst. Er schreibt die Programmhefte und er macht Konzerteinführungen. Jetzt ist ja der Spielbetrieb wegen der Pandemie stark ausgebremst, aber ich habe mir sagen lassen, Steffen Georgi hat jetzt mehr zu tun als vorher und trotzdem ist er jetzt zu uns gekommen. Seien Sie willkommen, Herr Georgi.
Ja, vielen Dank, schönen Tag.
Wie kommt denn das? Warum haben Sie jetzt mehr zu tun als vor Corona?
Also wir haben, das RSB spielt fast genauso viel wie, als wenn es Corona nicht gäbe, nur ohne Publikum. Das heißt, vorwiegend im Sendesaal, nur eben nicht die Programme, die wir uns so schön ausgedacht hatten. Wir haben vor einem Jahr eine Pressekonferenz gemacht, haben eine schöne Broschüre gedruckt, buchstäblich nichts davon, was da drin geplant war, kann stattfinden. Wenn wir aber dennoch spielen, brauchen wir einen sogenannten Plan B. Das ist das geflügelte Wort geworden bei uns in der Planung der Konzertprogramme. Es braucht einen Plan B und womöglich manchmal auch noch einen Plan C. Da geht es um Platzverhältnisse auf der Bühne, plötzlich weniger Musikerinnen und Musiker bei den Proben. Dann sind es auch wiederum Vorgaben, die die Konzertlänge betreffen und so weiter, sodass man ständig auf der Suche nach anderem Repertoire ist.
Und was haben Sie sich da so jetzt überlegt, um Konzerte möglich zu machen, trotz Pandemiebedingungen?
Also wir haben uns zwei Grundprämissen gestellt. Wir hatten ein, wie ich finde, sehr schönes Jahresprogramm erarbeitet. Wladimir Jurowski ist ein brillanter, auch Musikwissenschaftler und Stratege, was Programmplanung betrifft. Wir haben uns überlegt, dass wir erstens möglichst alle Komponisten erhalten wollen. Und zweitens, dass wir möglichst alle Solisten und auch Dirigenten beschäftigen wollen, für die wir uns entschieden hatten, die wir verpflichtet hatten. Man muss ja auch immer daran denken, die Leute müssen auch irgendwie Geld verdienen. Das ist uns weitgehend gelungen, nicht immer, aber es ist verblüffend, auch für mich als gestandener Musikwissenschaftler, sage ich jetzt mal so, was es alles noch zu entdecken gibt. Denn wenn man für ein Sinfonieorchester arbeitet, ist man schlechterdings in einem Repertoirebereich zu Hause, der fängt, sage ich mal, bei 60 oder 70 Musikern plus an. Jetzt müssen wir über 30 oder 40 Beteiligte nachdenken. Das ist oberhalb vom Kammerorchester und unterhalb vom Sinfonieorchester. Da gab es für mich auch viel zu entdecken.
Wird das eventuell dann auch für die Zukunft noch eine Rolle spielen, das neue Repertoire, das Sie jetzt so notgedrungen entdeckt haben? Waren da auch Perlen dabei, wo Sie dachten, also das wollen wir aber dann aber auch in Zukunft öfter hören?
Also ganz bestimmt, zumindest was bestimmte Komponisten betrifft, auf die man jetzt gestoßen ist, oder auch bestimmte Werke aus dem Graubereich zwischen Kammermusik und symphonischer Musik, die werden wir weiter pflegen und auch gegebenenfalls wiederbeleben, ja.
Ändert sich dann eigentlich auch das Publikum, wenn man so ein anderes Programm nach vorne stellt, andere Art von Musik nach vorne stellt?
Tja, das ist die große Frage, denn ein wirkliches Live-Publikum haben wir im Moment nicht. Bis auf zwei oder drei Monate im Jahr 2020, im Mai, Juni, wo wir ein paar öffentliche Konzerte spielen konnten, mit einem reduzierten Publikum in Konzerthaus und Philharmonie, haben wir im Moment, Gott sei Dank, vor allem und ausschließlich das Radiopublikum. Und das kennen wir nicht wirklich. Das Rundfunksinfonieorchester ist es freilich gewohnt, in einem Saal zu spielen vor Mikrofon, wo niemand sitzt, weil wir auch sehr viele Aufnahmen machen in Studioproduktion, auch in Nicht-Corona-Zeiten. Trotzdem ist es ein ungewöhnliches Gefühl, wenn da niemand ist. Mhm. Und die Kolleginnen und Kollegen ziehen es tatsächlich vor, an einem solchen Abend, selbst wenn da nur gesendet wird und selbst wenn er sogar nur aufgezeichnet und später gesendet wird, sich schwarze Kleidung anzuziehen und sich hinzusetzen, wie in einem richtigen Konzert und mit dem gleichen Herzklopfen zu spielen, als ob es ein Live-Publikum gäbe.
Das kann ich gut verstehen. Ich kann auch nur sprechen, wenn das rote Mikrolicht vor mir leuchtet. Sonst fehlt mir die Grundanspannung für meinen Job hier. Ja. Sie mussten auch für einen Teilbereich Ihrer Tätigkeit wahrscheinlich jetzt auch Neues ausprobieren. Sie machen oft Konzerteinführungen, sonst natürlich live vor den Menschen, die dazukommen. Jetzt haben Sie die zum Teil auf YouTube gesendet, diese also aufgezeichnet und dann auf YouTube eingestellt, sodass man sich die dort anschauen konnte. War das auch Neuland für Sie oder waren Sie damit schon vertraut?
Ja, also ich habe mich da schon sehr schwer getan am Anfang. Ich habe das zum ersten Mal im Mai 2020 gemacht für ein Konzert, was gar nicht stattgefunden hat, was wir aber live im Radio, damals im Deutschlandfunk Kultur, nachgestellt haben, weil es uns so wichtig war am Vorabend des 8. Mai. Es ging also um das Kriegsende, um den Niedergang des Nationalsozialismus in Deutschland. Und da habe ich mich dann tatsächlich aufgerafft, habe das auch selbst angestoßen und gesagt, ich stelle mich dahin und mache das für die Kamera. Und dann hat sich das aber durchaus gezeigt, dass das funktioniert. Wir haben es allerdings nur für die Konzerte gemacht, die dann wirklich mit Publikum stattgefunden haben. Im Moment, für wen sollte ich eine Einführung machen? Ich weiß ja gar nicht, ob und wer zuhört. Und das ist auch, wie Sie vorhin schon sagten, sehr schwierig. Wenn man keine Vorstellung hat von den Adressaten, ist es doch recht kompliziert, dann eine Brücke zu bauen. Und als Brückenbauer verstehe ich mich. Das ist mein Berufsbild, was ich habe.
Als Brückenbauer zu welchen Menschen eigentlich? Wenn Sie so Konzerteinführungen machen, wen wollen Sie da erreichen? Sind das die Auskenner, die sich noch besser auskennen wollen? Sind das Leute, die zum allerersten Mal zu so einem Konzert vielleicht kommen und erstmal so eine Hinführung brauchen? Was haben Sie da vor sich?
Na, alles. Im Grunde alles. Und ich habe von Peter Schreier gelernt, dass man sehr gut beraten ist, wenn man da vorne steht, dass man sich die Leute anschaut und man sieht in der Regel sehr genau, wen man vor sich hat. Ich suche mir dann auch immer ein oder zwei aus, wo ich im Gesicht starke Reaktionen sehe und erzähle denen quasi das. Und es ist mir natürlich ein Bedürfnis, die Menschen dort zu treffen und abzuholen, wo sie gerade sind. Und ich hoffe da immer, den richtigen Spagat zu finden. Aber ich erlebe in der Regel sehr viel Interesse, sehr viel auch Hintergrundwissen und Bildungsbedürfnis. Also ohne dass das vielleicht musikspezifisch ist und in den wenigsten Fällen musikspezifisch ist. Aber ich sehe, dass Herbert Feuerstein auf jeden Fall recht hatte, als er mal zu mir gesagt hat, wissen Sie, die Leute unterfordern, das kann jeder. Wir müssen versuchen, immer ein bisschen in die Überforderung zu gehen, dann werden sie uns neugierig folgen. Und wenn man das spannend macht und mit einigen auch Unterhaltungswert, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg.
Wie man interessant und sinnvoll reden kann über Musik, das ist ja auch eine Frage, die wir uns hier dauernd stellen, hier in Musikmoderationen und so. Was verfolgen Sie da für eine Strecke? Also wollen Sie den Leuten vor allem was erzählen über die Komponisten, über die Stücke? Also wollen Sie eher Wissen vermitteln oder geht es Ihnen darum, ja, vielleicht auch einen emotionalen Zugang, Interpretationsmöglichkeiten, etwas, was man hören könnte in der Musik, was man sich dazu vorstellen könnte? Also vielleicht auch etwas eher, ja, Emotionales mitzugeben. Was ist Ihnen da wichtig?
Also ich unterstelle ganz freundlich jedem, dass er Fantasie hat und dass er sich vorstellen kann, bestimmte Dinge. Ich erzähle eine Geschichte. Da ist alles das drin, was Sie gesagt haben, Anekdotisches und by the way auch mit Wissensvermittlung. Aber ich würde mich nie hinstellen, das habe ich vielleicht in meiner Jugendzeit gemacht, und stolz präsentieren, was ich gerade gelesen habe. Also es ist keine Kunst, finde ich, zu referieren, was andere schon geschrieben haben. Ich glaube schon, dass Menschen mit Musik tiefe Erlebnisse verbinden und auch verbinden möchten. Und sich das zu getrauen, dabei helfe ich Ihnen, glaube ich. Also ich versuche es zumindest.
Jetzt sind Sie Musikdramaturg und zwar schon lange Zeit. Ich glaube, Sie haben gleich nach dem Studium angefangen, 1987, auch da schon am Konzerthaus, richtig?
Ich auch da schon ist insofern nicht ganz richtig, weil ich bin ja jetzt beim Rundfunksymphonieorchester und das Rundfunksymphonieorchester Berlin hat ja kein eigenes Haus. Aber es ist insofern richtig, dass mein Büro tatsächlich im Verwaltungsgebäude des Konzerthauses ist seit 1987 und ich am Anfang die ersten 7 Berufsjahre als Konzertdramaturg des Konzerthauses gearbeitet habe, ja.
Und sind Sie Musikdramaturg geworden, weil Sie genau dahin wollten oder hat sich das damals zufällig ergeben?
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass es im Laufe des Studiums sich herauskristallisiert hat, dass ich das gerne möchte. Also ich habe einen Dozenten gehabt, der war damals am neu gegründeten Konzerthaus oder damals hieß es noch Schauspielhaus, 1984 ist es ja eröffnet worden, Chefdramaturg. Und dort gab es mehrere Dramaturgen, weil die auch eine riesige Zahl von Veranstaltungen gemacht haben jedes Jahr. Und der hat bei uns ein Seminar gehalten über Interpretation. Und erstens war ich von dem Mann fasziniert und zweitens auch von dem Gegenstand. Und mit einem Kollegen zusammen haben wir damals gesagt, warum eigentlich nicht Theaterdramaturg oder Musikdramaturg fürs Theater, sondern Konzertdramaturg. Und wir haben gesehen, dass es das gibt dort in diesem Haus, haben gleich, nachdem wir das vorgeschlagen hatten und mit diesem Menschen da gesprochen, wie es mit dem Praktikum wäre, und haben schon 1985 ein Vierteljahr Praktikum gemacht. Und dann stand eigentlich fest, das möchte ich gerne machen. Und es hat geklappt.
Und das machen Sie bis heute und haben uns heute hier einen kleinen Einblick gegeben hinter die Kulissen. Mhm. Was tut ein Musikdramaturg des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin? Steffen Georgi war hier zu Gast. Haben Sie herzlichen Dank.
Sehr gerne. Dankeschön.